Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Growing by the Day Podcasts hier in Wien in das Gym. Leider seht ihr es nicht, ihr hört es nur. Letztes Mal gab es ja eine Folge mit Jan, die wurde auch aufgenommen, aber diesmal mit dieser Kamera geht nach 30 Minuten aus, dachte ich, spare ich mir den Stress. Der Gast ist aber nicht weniger exklusiv und zwar haben wir Alexander Krump hier vor mir und erstmal, ich begrüße dich ganz herzlich. Alles gut bei dir, wie geht's dir?
Servus, ja, vielen Dank, dass ich da dabei sein darf und dass wir da gemeinsam den Podcast aufnehmen können. Ich hoffe, dass auch wenn man es nicht sieht, man die Atmosphäre zumindest hören und spüren kann.
Ich denke.
Mir geht's gut, heute ein bisschen gestresst, also weil für mich geht's am Abend ins Burgenland, so quasi ein anderes Bundesland vor Österreich, weil um 4 in der Früh oder sowas morgen ein Marsch beginnt, wo die Sophie, ich und noch ein paar andere Leute aus dem Gym mitnehmen.
Linda ist auch dabei, ne?
Linda ist auch genau. Und jetzt heute schon, jetzt am Vormittag eben viel Arbeit erledigen müssen, dann am Abend quasi auch nochmal Sachen packen und so. Also ja. Bisschen, ja, so ein bisschen Urlaubsstress würde ich es nennen, aber alles gut, dann wird zumindest nicht getrödelt im Training und Co., sondern wirklich alles Step by Step abgearbeitet.
Yes, voll, kennen wir ja, ne? Man hat dann irgendwie schon seine Sachen zu tun und man weiß genau, wenn man hier Zeit verschwendet, dann staut sich alles nach und nach. Als Online-Coach sowieso, ne? Du kriegst dann natürlich, macht dir alles Spaß, gar keine Frage, aber wenn dann ein paar Klienten dann schreiben und dann sagst du, ich mach später und dann schreiben noch wer und hast du so, ah, ich bin auch ja der Fan, alles abarbeiten, strukturiert sein und dann ist man am Abend auch stressfrei, kann sich die Zeit nehmen.
Definitiv.
Top. Und das, was wird das morgen? 60 Kilometer, habe ich gehört, ne?
Genau, also es ist, also das, wem es interessiert, also Burgenland Extrem nennt sich das. Das ist eigentlich, glaube ich, eine Wanderung um den gesamten Neusiedlersee. Ich glaube, das sind so den längsten Weg, den man gehen kann, sind so 120 Kilometer. Mhm. Und weil wir als untrainierte Personen, also untrainiert im Sinne von weit gehen, laufen und Co., machen wir halt quasi nur die Hälfte, also 60 Kilometer. Und genau, manche Leute laufen das anscheinend, manche eben gehen dann innerhalb von eben ein, zwei Tagen die ganzen 120. Wir schauen, dass wir in einer guten Zeit, sage ich einmal, diese 60 Kilometer über die Runden bekommen.
Ja, nice. Ich kenne nur so, in Deutschland gibt es den Mammutmarsch oder so. So ähnlich wahrscheinlich, aber mit mehr Steigung, kann das, oder ist das bei euch mit mehr Berg?
Genau. Also da ist es eher flacher, denke ich mal, weil okay. Es ja um den See herum geht. Der ursprüngliche Gedanke kam eh von der Sophie, weil die 2018, 19 sowas eben den Mammutmarsch mitgemacht hat und da eben auch nicht die vollen 100 Kilometer geschafft hat, sondern da bei 60 Kilometer dann quasi, weiß nicht, ob es sie war oder jemand aus ihrer Gruppe, der dann gesagt hat, gut, es geht halt nicht mehr. Und deswegen haben wir auch gesagt, wir starten da halt damit gemütlich rein und werden uns dann eher so Jahr für Jahr oder von Mal zu Mal weiter steigern.
Voll. Ich meine, mit Steps machen kennen wir uns alle aus, aber das ist nochmal Next Level. Also ich merke es ja auch, wenn du keine guten Schuhe hast, das nicht gewohnt bist, gerade auch wieder in die Diät reingehst, dann auch relativ schwer bist, ey, nach, weiß ich nicht, 10 Kilometern ist schon eigentlich meistens rum, so, dann denkst du, jetzt wäre eigentlich mal gut, wieder daheim zu sein. Also von daher Respekt und das wird eine gute Geschichte.
Ja, also ich hoffe ja insgeheim, dass dadurch die Waden weiter wachsen werden. Also das ist so mein Ziel von dieser Offseason, möglichst schwer werden, möglichst viele Steps mit hohem Körpergewicht machen.
Dass die Waden halt explodieren, ne?
Ich habe es mal bei den Strongmans abgeschaut, das sind meine großen Vorbilder, was die Waden angehen. Und die sind alle schwer, die bewegen sich alle mit ihren Füßen und haben dicke Waden, deswegen glaube ich, dass da eine Korrelation da ist.
Absolut. Sehe ich ähnlich. Waden aber eher höher im höheren Rap-Bereich oder niedrigerem oder jetzt mal ganz unironisch gar nicht. Wie sieht es da bei dir aus? Vielleicht die erste Frage hier im Podcast.
Also abgesehen eben von Schritten pro Tag.
Genau.
Hypertrophie fokussiert, Fokus, also ja. Immer schön über die große Zehe aufrollen, immer schön die Ferse in die Höhe kicken. Vor allem beim Stiegensteigen ist... Genau, also das ist so im Alltag, wo ich mir so mein Wadenvolumen primär abhole und ansonsten tatsächlich habe ich es mir vorgenommen, dieses Jahr eigentlich fokussierter wieder anzugehen, was so wie immer quasi dann 4 Wochen lang funktioniert hat und dann wieder schleifen geblieben ist. Und aktuell sind es 2x die Woche jeweils ein Rest-Pause-Satz tatsächlich nur, damit halt so ein bisschen mehr Volumen draufkommt, aber...
Den Rest holst du dir, wie gesagt, vom Gehen ab, ist halt
genau.
Korrekt. Ne? Aber vielleicht mal für die Leute, die ich noch nicht kenne, jetzt haben wir mal so einen Kickstart hier gemacht. Wer bist du eigentlich, was machst du und worum soll es vielleicht heute auch gehen? Kannst du einfach mal ein bisschen erzählen für die Leute, die noch nicht wissen, wer du bist. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber trotzdem mal fürs Protokoll.
Ja, also mein Name ist Alexander Krump. Viele kennen mich auch vielleicht unter Coach Alexander Krump. Ich bin Vollzeit-Online-Coach, bin naturaler Profi-Bodybuilder und habe auch gemeinsam mit der Sophie letztes Jahr Quarter-Term-Posing ins Leben gerufen, wo wir sowohl online als auch im Dust-Gym im Posing-Unterricht geben, beziehungsweise ich mache das tatsächlich auch schon länger. Das ist mir jetzt, wo ich die Website überarbeitet habe, erst wieder bewusst geworden, dass ich meine ersten Posing-Seminare schon 2018 für die AMBF gegeben habe. Und eigentlich, also ich bin ja auch schon aktiver Wettkampf-Bodybuilder seit 2015, da war meine allererste Season und auch da war mein erster Coach schon sehr posing-affin, also von da habe ich mehr oder weniger auch so meine Basis gelegt bekommen, dass ich da immer viel Wert drauf lege. Und genau, also dann 2017 und 2021 dann wieder ein paar Pro-Cuts geholt, 2021 auch meinen ersten Pro-Gewinn geholt in Ungarn bei der Pro-Show. Und ja, weiß nicht, was noch so interessant ist. Also ich bin auch eben so Social-Media-technisch, versuche ich aktiv zu sein. Das funktioniert mal besser, mal schlechter, je nachdem, wie die Buße halt da ist. Dann eben auch mal mehr Podcasts, mal mehr YouTube-Videos, mal mehr Instagram-Posts. Also ich mache da mehr oder weniger das, worauf ich so wie ein bisschen immer Lust habe und was mir gerade zu dem Zeitpunkt am meisten Spaß macht. Und ja, ansonsten scheint es zu funktionieren, weil das Coaching läuft, mein eigenes Training läuft auch gut. Und ich glaube, viel mehr gibt es Interessantes nicht über mich zu wissen.
Es war auf jeden Fall ein guter Roundup gewesen. Also ja, ich denke mal, wenn man über das Thema Posing spricht, dann ja, bist du auf jeden Fall da mit der Sophie die Anlaufstelle Nummer 1, gerade in unserer Bubble. Denke ich, ja, kennt euch jeder. Und falls ihr sie noch nicht kennt, dann checkt sie auf jeden Fall mal ab. Also das ist schon sehr impressive, was ihr da hinlegt. Und dann, wie gesagt, du bist über deinen ehemaligen Coach dann eher so in die Richtung gedrückt worden, hey, Posing ist super, super wichtig schon damals. Und dann hast du dich halt immer weiter so da fortgebildet, dich damit auseinandergesetzt und auch wahrscheinlich an deinen Athletinnen das da unten auch praktiziert nach und nach. Ne? Weil ich denke mal, wenn du ein Coach bist, der sowas jetzt, der daher nicht kommt, der muss sich ja da erstmal selbstständig weiterbilden und dann auch nach und nach realisieren, wie wichtig Posing wirklich ist. Und das machst du in deinem Coaching auch, denke ich, dann mit inbegriffen sehr, sehr fokussiert und mit großem Schwerpunkt.
Ja, genau. Also gerade bei meinen AthletInnen schaue ich natürlich, dass sie nicht nur rein körperlich, also sprich von der Muskelmasse, von Conditioning und Co. her, halt bestmöglich dann dastehen, sondern eben, dass sie sich auch dementsprechend präsentieren, weil Bodybuilding ist halt eine Präsentationssportart. Gerade im Wettkampf quasi haben wir keine Disziplin, sondern da ist mehr oder weniger das Präsentieren, das Posing so unsere Disziplin. Deswegen sage ich auch so, einer dieser großen Grundpfeiler, wenn man wirklich aufs Wettkampf-Bodybuilding schaut, ist einfach das Posing. Also da zählt einfach dann sehr, sehr stark rein Training, Ernährung, dann eben Regenerations-, Stressmanagement, wie man es halt nennen möchte. Plus dann aus meiner Sicht eben auch so das vierte Pfeiler, das Posing, weil wenn man sich nicht ordentlich präsentieren kann, dann kann es einen, also im schlimmsten Fall auf jeden Fall Platzierungen kosten. Ich meine, wenn man ganz, ganz krass ist und nicht komplett verscheißt, dann...
Wenn man die Muskeln angespannt kriegt zumindest.
Genau, dann sieht es natürlich auch was gleich und dann kommt man zumindest dann auch dementsprechend hoch rauf. Aber dann so wirklich, um ja top of the top zu sein und wenn es einfach knapp wird, dann ist Posing auf jeden Fall ein Tiebreaker, weil eben, wenn man die Proportionen, die Formeln und Co. besser stehen kann, dann wirkt es halt einfach besser, es schaut schöner aus und natürlich die Judges, es zählt ja auch immer der Gesamteindruck, sprich umso schöner, umso besser du quasi dich da präsentierst und zeigst, desto eher werden dich dann auch die Judges nach vorne bringen. Und um da jetzt eigentlich auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, so ja, eben, also mein erster Coach damals von 2015 hat mir das schon so ein bisschen beigebracht, weil er selber einfach auch, ich weiß gar nicht, was er für einen Hintergrund hatte, ob er so irgendwie was Tänzerisches, Athletisches oder sowas irgendwie hatte. Zumindest konnte er einen Spagat, also war schon irgendwie was Beeindruckendes. Und da hat er natürlich dann auch geschaut, dass er da seine Muskelmasse, weil er doch auch für seine Körpergröße sehr, sehr beeindruckend war, halt damals auch enhanced, also und glaube ich immer noch enhanced, aber eben, er hat schon sich immer sehr, sehr gut präsentieren können und ist darüber halt schon immer sehr, sehr gut herausgestochen und das habe ich mehr oder weniger übernommen und da muss ich auch sagen, dass meine Seasons bis jetzt sicherlich unter anderem nur deswegen so erfolgreich verlaufen sind, weil ich einfach auf der Bühne jetzt nicht unbedingt dann immer über die meiste Muskelmasse, nicht immer über das beste Conditioning so herausgestochen bin, sondern ich einfach immer der Typ war, wo einfach alles gepasst hat, wo man so gesagt hat, die ganze Physik ist sehr balanciert, eben die Härte hat gepasst, die Ausstrahlung hat gepasst, das eben dann eben das Posing hat gepasst und darüber habe ich, glaube ich, dann so insgesamt halt dann die Blicke von den Judges immer so auf mich ziehen können, dass die mich dann dementsprechend immer höher platziert haben.
Voll. Ich meine, gut, wie alt bist du jetzt? 28, 29?
26.
26. Ich habe irgendwie gedacht, du bist schon älter.
Ja, hey, warte mal. Tatsächlich denke ich mir das bei dir auch immer. Bei dir liegt es, glaube ich, an den Haaren.
Ja. Du wirkst immer sehr, sehr reif schon. Ich denke mal, du, weiß ich nicht, also irgendwie habe ich da irgendwas Älteres im
Dankeschön. Kopf. Dankeschön. Also kein Problem. Ich habe schon immer gehört, dass ich ein sehr alter 26-Jähriger bin.
Hör ich auch. Aber ich meine, ist ja gar nicht so schlecht, weißt du, dann altert man vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr ganz so stark, wenn man jetzt schon einen kleinen Vorsprung hat. Das so ist doch auch was Gutes. Ja, nice. Cool. Vielleicht, um das mal aufzugreifen, weil du es ja auch angesprochen hast, Posing definitiv ein sehr wichtiger Eckpfeiler. Was denkst du denn, was kann man denn noch mit Posing rausholen, wenn man jetzt mal in Prozent das ausdrückt, vielleicht um das ein bisschen zu veranschaulichen für den einen oder anderen, der jetzt auch mit dem Gedanken spielt, auf die Bühne zu gehen und sich vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt hat, wie wichtig in Prozent ist so ungefähr das Posing am Ende, dass man sagt, das könnte man noch rausholen, vor allem wenn man ja, sich mit den anderen vergleicht, die vielleicht nicht so gut posen.
Ja, also es ist sehr, sehr schwer, das irgendwie in Zahlen zu fassen, weil es natürlich auch immer drauf ankommt, wie gut jemand ist. Wenn jemand wirklich eine Pose zu 100% stehen kann und da wirklich quasi so alle Punkte abdeckt, sprich seine Stärken bestmöglich präsentiert, seine Schwächen bestmöglich kaschiert, dann wirkt man darüber natürlich dann deutlich, deutlich besser und souveräner und ausgeglichener als jemand, der das nicht kann. Also als jemand, der dann beispielsweise überall Löcher offen lässt, ja, wo man sich dann so denkt, naja, da könnte beispielsweise zwischen den Beinen, wenn die Adduktoren da ein großes Loch drinnen ist, dann wirkt das natürlich bei einem, der eben das nicht wegposen kann, wirkt er dann einfach unmuskulöser und darüber holt man sich dann die Punkte. Ja. Wenn jemand quasi natürlich deutlich muskulöser ist und das Conditioning gleich ist und das Posing auch nicht komplett schlecht ist, dann quasi, genau, also muss man halt einfach sagen, wird natürlich dann das beste und schönste Posing dann auch nichts helfen, dass man den vielleicht dann schlagen kann. Ja. Aber wenn man so auf die Bühne schaut, sticht man halt einfach mit einen schönen Posing immer hervor, wodurch man sich darüber aus meiner Sicht dann meistens auch einen Finalplatz sichern kann. Also zumindest Top 10, wenn nicht sogar eben Top 5 oder 6, dass man da reinkommen kann darüber, wenn eben natürlich die ganzen anderen Punkte aufpassen. Also das ist auch, was ich natürlich immer ein bisschen predige, wenn es gerade um Bühnenbodybuilding geht. Es kommt immer auf den Gesamtlook an, immer auf alle einzelnen Komponenten und auch beim Posing sollte man sich dann nie immer so auf einen Punkt zu stark irgendwie versteifen und den zu stark fokussieren, weil sonst vielleicht das Ganze rundherum und so dieses Gesamtbild dann einfach zu leiden beginnt. Also bei vielen Leuten kennt man es vielleicht, dass sie bei der Side-Chest unbedingt ihre hintere Schulter zu stark rausbringen wollen und dann plötzlich aber den Ellbogen nach hinten ziehen, wodurch halt insgesamt die Pose dann schief aussieht, wodurch der Bizeps nicht mehr so gut aussieht, wodurch die Brust vielleicht nicht mehr so gut aussieht, wodurch die Proportionen nicht mehr passen, wodurch dann aber der Athlet denkt, ja, es sieht mega krass aus, weil er halt die hintere Schulter ein bisschen mehr rauspoppt, aber das sieht nur die Person selber und jeder andere denkt sich, was macht er da eigentlich, genau. Cool. Und da ist es halt beim Posing, wenn man das irgendwie so in Zahlen beziffern will, das kannst du dir halt ähnlich wie bei der Peak Week, glaube ich, kann dir mehrere Prozente noch rausholen, also du kannst dann zumindest eben auf deine richtigen 100% kommen, aber wenn es nicht passt, kann man sich halt sehr, sehr viel kaputt machen. So wie in der Peak Week, wenn man die Peak Week komplett verhaut, kann man ja zwar in der Woche davor bzw. vor der Bühne sehr, sehr gut aussehen, aber wenn es dann am Wettkampftag auf der Bühne halt einfach nicht passt, verliert man dadurch halt einfach dann viele, viele Punkte, wodurch dann halt auch die Platzierung einfach darunter leiden wird.
Ja, voll. Von der Peak Week kann ich ein Lied singen, die war ja letztes Jahr on point bei mir, erst am Tag vorher einfach noch 10 Gramm Salz am Abend übrig gehabt und Katastrophe, egal, das ist ein anderes Thema.
Ich kenne nur die Geschichte, glaube ich, vom Jan, der hat den mal so ein bisschen angeteasert.
Oh Gott, aber Jan hat mir wirklich auch den Arsch gerettet, zum Beispiel was jetzt Posing angeht, um das nochmal hier zu nennen, weil war da der Überzeugung, ach ja, ne, ich pose hier und da ja selbst so, ich nehme mich hier auf, mache meine Formbilder, bevor Jan auch zu mir kam. Und das läuft schon, ich kenne die Posen, ich war schon mal auf der Bühne, ich war voll confident, ach, das passt schon. Und dann kam Jan und hat mir halt so die Augen geöffnet, sodass da halt so viel im Argen ist, so viel absolut ausbaufähig ist und auch teilweise katastrophal aussieht. Weil wie du richtig sagst, die ganzen Cues, die man da halt machen kann, anwenden kann, die sind halt dann irgendwie bis zu einem gewissen Maße schon sehr, sehr wichtig und können viel rausholen, wenn man die ganzen Cues nicht macht und vielleicht dazu. Von daher, ja, was glaubst du, warum wird eventuell oder warum sind so viele so ähnlich wie ich? Weil ich denke mal, hat man ja auch jetzt wieder gesehen an vergangenen Meisterschaften in der Frühjahrssaison jetzt, da ist ja schon noch sehr, sehr viel Luft bei ganz, ganz vielen Leuten, die sich eventuell überschätzen, da gar nicht so viel Fokus drauf liegen. Warum denkst du, ist das vielleicht noch nicht so angekommen, dass das so relevant ist? Weil klar, du hast richtig gesagt, es ist ein Faktor und natürlich sollte man alles irgendwie gleichmäßig behandeln. Härte, man sollte ein gewisses Maß Muskelmasse mitbringen. Ne? Man sollte vielleicht auch die richtige Farbe haben, das richtige Outfit. Das muss ja alles stimmen. Aber warum lassen so viele noch Posing schleifen? Ist das noch nicht irgendwie Common Sense irgendwie so? Oder?
Ja, ich glaube, es wird tatsächlich halt einfach unterschätzt, weil genauso wie es das du vorher gesagt hast, also die meisten denken sich halt einfach gut, ich pose so ein bisschen im Spiegel herum, vielleicht irgendjemand, der da schon einmal auf der Bühne war, zeigt mir auch die Posen und sagt mir so grundlegend, wie ich die stehen soll.
Genau so war das bei meinem ersten Wettkampf nämlich. Man hat so ein paar Jahre trainiert, so hat sich so immer im Spiegel angeguckt und dann war bei mir im Studio tatsächlich jemand, der war tatsächlich in der Gewichtsklasse Deutscher Meister dann, 2016 oder so. Und dann haben wir 3-4 Mal so alle Posen gemacht. Aber der hat mich nicht verbessert. Der hat nur angeguckt, was ich mache und gesagt, ja, mach mal die Posen. Aber der hat nicht gesagt, ja, öffne deine Schulterblätter mehr, schließ die Lücke dort, spann die Glutes mehr an. Nix so. Und da dachte ich so, ja, wird ja schon passen. Und dann war 2018 erster Wettkampfkatastrophe.
Genau. Und genau so ist es halt bei den meisten, dass halt die von jemandem angeleitet werden, der vielleicht die Posen auch gut stehen kann, aber nicht beibringen kann, nicht erklären kann, nicht weiß, worauf er schauen muss, weil sie bei ihm vielleicht eben, weil der einfach ein gutes Körpergefühl hat und da einfach von alleine sie schon gut oder dezent aussehen. Und man denkt einfach, es reicht. Vor allem eben, wenn man dann regelmäßiger übt, wenn das Posen dann eh schwer ist, vor allem wenn man dann leaner wird und dann immer mehr Muskulatur zum Vorschein kommt, denkt man sich, ja, jawohl, ich kann die auch irgendwie anspannen und es sieht auch gut aus. Aber eben dann wirklich so auf die Details und auf die Punkte, wenn man das nie irgendwie lernt, beziehungsweise da nie irgendwie das Auge entwickelt, worauf man da eigentlich schauen muss und was man eigentlich sogar besser machen kann, dann ist halt auch einfach das Bewusstsein nicht da, dass es besser gehen könnte, beziehungsweise wie es dann auch wirklich besser aussieht. Und das ist genau das, was ich eigentlich auch immer wieder bemerke bei vielen Posingstunden, wenn viele Leute bei mir die erste Einheit nehmen, die eventuell auch schon erfahren sind, dass man da enorm viel verbessern kann. Also viele denken, sie kommen zu mir und bekommen vielleicht nur so ganz kleine Cues und Anpassungen, sondern meistens geht dann wirklich eine komplette Stunde drauf, dass man wirklich an jeder Pose die komplett neu lernt aufzubauen. Einfach, dass dann man selber auch einmal weiß, worauf man eigentlich achten muss und nicht nur quasi in die Pose reingeht und hofft, dass sie halt passt, sondern wirklich so eine Checkliste hat, um zu schauen, gut, eben sind Quads auf Spannung, passt der Bauch, passt eben der Latissimus, sind die Schultern, wie sie sein sollen. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele mehr Details, wo man sagen muss, wenn man halt jetzt das Posing nicht wirklich perfektionieren will, kann man das natürlich dann lockerer angehen, eben sowas wie dann schon Mimik, Handhaltung, Handgelenke und Co. Das sind dann halt schon wirklich so die Details, die dich jetzt dann immer so viel mehr nach vorne bringen. Da ist es dann nur schön, wenn das passt, dass dann halt wirklich alles passt, dass wenn du dann Bilder von dir hast, wenn du die Videos von dir anschaust, die halt einfach denkst, geil, und dann nicht siehst, Mist, jetzt habe ich da schon wieder eben das Handgelenk irgendwie hässlich abgeknickt, wodurch halt dann das Foto einfach nicht so schön aussieht, wie es aussehen könnte.
Ja, vielleicht zum Thema, was sind so die Posen, wo du sagst, da ist eigentlich in der Regel am meisten Verbesserungspotenzial, beziehungsweise die sind am schwersten zu stehen und wo, ja, läuft es in der Regel ziemlich einfach, weil ich zum Beispiel, wenn ich mal aus meiner Erfahrung rausspreche, ich fand zum Beispiel die Back-Posen, so Back-Leg-Spread, Back-Double-Biceps, super, super schwierig, weil du musst gefühlt da am meisten anspannen, so, es ist super weird, dass alles. Also wenn du es das erste Mal machst und dann sagt dir dein Coach, ja, spann doch die Hamstrings an, dann geht der Glut weg. So, dann machst du den Glut, dann verlierst du die Spannung im oberen Rücken. Es ist so wild, auf wie viele Muskelgruppen du gleichzeitig achten musst. Und da ist es mir einfach super schwer gefallen, gerade das alles festzumachen. Ne? Beide Hamstrings, dann spannst du noch den Glut durch, dann musst du die am besten noch, also die Peak Contraction im Bizeps haben, dann musst du noch die Spannung auf dem Rücken kriegen, dann musst du die Schulterblätter leicht auseinanderziehen, dass du auch breit wirkst. Also klar, ne? Jeder hat da vielleicht auch seine eigene Posing-Philosophie. Ich meine, es gibt ja auch oft nicht richtig und falsch. Es gibt verschiedene Arten von Posen, wie man sie hitten kann. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wo fällt es den meisten so am schwierigsten, das Maximum aus einer Pose rauszuholen?
Also wenn wir von kompletten Anfängern ausgehen, da haben die meisten Probleme tatsächlich mit der Lat-Ansteuerung. Meistens, wenn halt vielleicht auch noch nicht ganz so viel Lat vorhanden ist, dass da wirklich die Schulterblätter geöffnet werden, dass da mal gelernt wird, dass man den Lat eigentlich nicht anspannt, sondern eigentlich nur die Schulterblätter nach vorne schiebt und darüber den Lat aufdehnt, aufschiebt, wie man es halt nennen möchte. Weil wenn man das nicht schafft, dann sehen halt viele Posen einfach nicht gut aus. Vor allem eben, wenn man da auch dann die Schulterposition und Co. nicht sauber hält. Das heißt, da haben die meisten Personen am Anfang, glaube ich, das höchste Verbesserungspotenzial. Und wenn man das kann, wenn man dann eben mit etwas mehr Muskelmasse schon da ist, beziehungsweise einfach mit ein bisschen besseren Körpergefühl, was so Schulterblattposition und Co. angeht, dann ist es aus meiner Sicht tatsächlich die Side-Relaxed-Posen. Einfach aus den gleichen Gründen, die du vorher genannt hast, bei dir bei der Back-Relaxed, weil so unglaublich viel abgeht, aber so viel unterschiedliche Sachen. Mhm. Weil bei der Side-Relaxed ist es nicht, spann einfach alles an, sondern es ist eben, spann da an, dass das gestreckt, lass da locker, rotier dich rüber, schau, dass du da groß bleibst, schau, dass du das voll machst. Also da passiert sehr, sehr viel und das kommt noch dazu, dass dann einerseits eben viel gleichzeitig passiert, viel vielleicht unnatürliche Bewegungen oder unnatürliche Positionen sind, plus dann, weil einfach viele Personen von der Rotationsfähigkeit her etwas eingeschränkter sind, dass sie dann da zumindest auf einer Seite die Pose nie so gut stehen können wie auf der anderen, plus halt einfach da einfach ja, am Anfang sehr damit überfordert sind, bis man die halt wirklich dann öfters regelmäßiger gemacht hat, dass man da einfach eben sich auf immer weniger Sachen fokussieren muss und so insgesamt dann die Pose immer besser steht.
Und das ist halt irgendwann auch das Automatismen greifen, ne? Dass man die Sachen drin hat. Jetzt werden wir gestört, das war klar. Ist ja alles live hier, ungeschnitten. Der wird auch nicht geschnitten in diesem Podcast. Ich glaube, die Person hat dich wieder zurückgezogen.
Hatte Angst.
Er hatte Angst vor uns, hat diese männlichen Testosteron-Stimmen gehört. Gut, genau, was ich sagen wollte, irgendwann hast du ja auch die Posen so drin, dass du automatisch eigentlich schon deine Stellung einnimmst, so genau weißt, wie du wo den Arm zu platzieren hast, wie du was anzusteuern hast, Fußposition, Rotation im Schultergürtel, ne, die ganzen Geschichten. Gerade am Anfang, ne, da hast du keinen Plan von, aber die Lernkurve ist sehr steil. Und dann flacht sie ab und dann dauert es immer noch so ein bisschen erfahrungsgemäß, bis du wirklich alles drin hast und nicht mehr drüber nachdenken musst. Aber wenn du da angekommen bist, dann ist das schon mal viel, viel wert.
Ja, also um da das zu vergleichen, ist es ja eh wie beim Training. Ganz am Anfang, wenn man komplett neue Übungen erlernt, dann hat man halt seine Cues, die man halt immer wieder abarbeitet. Eben wie bei der Kniebeuge, dass ich gut langsam zuerst einmal die Hüfte nach hinten schiebe, dann irgendwann einmal beginne die Knie zu beugen, die Knie außen halt über die Zehen drüber schiebe, so runtergehe, so weit runtergehe, solange ich noch Spannung wirklich im Core halten kann, dann eben beim besten Fall unter 90 Grad gehe und dann explosiv nach oben gehe. Da genauso ist es mit dem Posing. Am Anfang hat man halt sehr, sehr viele Cues, die man dann vielleicht mal zu mal abarbeitet und dann bei der tausendsten Kniebeuge denkt man natürlich dann nicht mehr nach. Also beispielsweise ein Juri Beuger wird nicht mehr an die Kniebeuge rangehen bei 300 Kilo. Gut, jetzt Hüfte nach hinten schieben, jetzt die Kniebeugen.
So, da wurden wir kurz unterbrochen, aber wir haben jetzt den Raum gewechselt und ich glaube auch hier ist der Ton ein bisschen besser. Dementsprechend soll das hier uns keinen Abbruch tun. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der Automatisierung oder den Automatismen im Posing. Ne? Du hast gemeint, bei einer Kniebeuge, wenn man die 100, 200 Mal macht, vielleicht auch mehrmals die Woche über Jahre, irgendwann läuft es halt. Ne? Irgendwann denkst du halt nicht mehr großartig drüber nach. Und so ist beim Posing ähnlich. Ne?
Genau, und ähnlich ist es dann eben auch dann mit dem Progress, wo es weitergeht. Weil dann, wenn du halt nicht mehr an diese Cues denken musst, dann kannst du halt dein Gefühl viel mehr quasi auf die innere Sensation und Co-Shiften und dann merkst du halt bei einer Kniebeuge, okay, bei der Wiederholung war ich jetzt zu weit am Vorderfuß, ich schaue, dass ich mich bei der nächsten Wiederholung eher wie nach hinten lehne oder dass sind meine Knie leicht kollabiert oder dass meine Hüfte leicht draufgeschossen, was auch immer passiert ist. Genau dasselbe passiert halt beim Posing dann auch, dass da dann einfach, wenn du das automatisiert hast und die Pose grundsätzlich stehen kannst, dann hast du einfach so viel mehr Ressourcen frei, wo du dann merkst, wenn ich da den Ellbogen ein bisschen mehr abspreize, habe ich ein besseres Gefühl am Latt oder eben am besten vielleicht mit optischem Feedback, hey, dann kommt plötzlich der Bizeps besser raus oder was dann auch immer passiert. Und so kann man dann halt erst wirklich mit der Zeit auch später erst an Details arbeiten. Deswegen ist es halt auch aus meiner Sicht enorm wichtig, dass man halt früh genug mit dem Posing beginnt, weil da sind wir halt auch bei dem Thema, was viele unterschätzen. Viele glauben, gut, das lernen sie halt dann einfach mal so während der Prep, 12 Wochen vom Wettkampf, sondern ja, wenn man das halt dann lernt, dann ist man schon komplett fertig post oder nimmt das Posing-Training dann auch vielleicht gar nicht mehr so ernst und kommt gar nicht bis dahin, bis man eben dann an diesen Details überhaupt arbeiten kann. Deswegen da immer auch mein Appell an jeden mit dem Posing, eigentlich so früh wie möglich beginnen, sobald man eigentlich den Entschluss hat, gut, man möchte auf die Bühne gehen, kann man eigentlich schon die Posen für seine Klassen erlernen, dass man dann den Grundstein legt, dann heißt es eben viel nochmal nur üben, 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 automatisieren und dann später in der Diät, in der Prep, dann kann man eben an Details arbeiten.
Ich glaube auch, es ist gerade wichtig, dass du vielleicht am Anfang deiner Reise oder wenn du dich entscheidest, auf die Bühne zu gehen, dich auch schon für eine Klasse entschieden hast, da gibt es ja auch nochmal Unterschiede, können wir auch mal drüber sprechen, wo jetzt in den verschiedenen Männern, vielleicht auch kurz Frauenklassen, die Unterschiede im Posing in der Präsentation liegen. Aber wenn du weißt, ich will, weiß ich nicht, in der Classic Physik starten, so, dann solltest du, glaube ich, schon mal relativ zu Beginn mal dir alles mal erklären lassen, wie du welche Pose zu stehen hast, weil wenn du es dir selbst beibringst, habe ich die Erfahrung gemacht, auch was Technik, Ausführung im Gym angeht, ne? Wieder hier die Verknüpfung dazu, dann lernst du es halt auch falsch und dann sind die Posen halt falsch einmal integriert im Kopf und dann machst du es immer falsch und immer wieder falsch und nochmal falsch und dann irgendwann ist es so drin, dass es umso schwerer ist, auch wieder diese Fehler rauszukriegen. Ich habe mal sehr, sehr lange getanzt, ich glaube 3-4 Jahre habe ich Standard getanzt, das heißt sehr lange, aber während der Schulzeit war ich im Tanzkurs und da auch Ähnliches, ne? Wenn du irgendwie auf so eine Kleinigkeit nicht geachtet hast, dann ist der Übergang zu einer anderen Tanzfigur irgendwie komplett lost gewesen, weil du diesen Fehler drin hast und den dann wieder rauszukriegen oder auch wenn du ein Instrument spielst. Ich habe Akkordeon gespielt früher und da musst du mit bestimmten Fingern, wenn du umgreifst zu irgendwelchen anderen Akkorden, Tasten, was weiß ich, halt den Finger so positionieren, dass du easy sofort zu einer anderen Taste kommst, relativ schnell. Und wenn du immer mit einem anderen Finger greifst, bist du halt lost und dann brauchst du ewig lange, um das neu zu lernen und zu korrigieren und da beißt du dann immer in den Arsch, ne? Und du willst es dann auch nicht wahrhaben. Ah nee, funktioniert ja auch irgendwie so und jetzt bin ich das gewohnt, das ist jetzt meine Komfortzone, das klappt. Und da ist dann immer ärgerlich, also ja.
Genau, also man muss dann einfach doppelte Energie rein investieren. Genau. Einerseits zum Lernen, auch wenn man es dann falsch lernt und dann noch einmal die gleiche, wenn nicht sogar mehr Energie, um das Ganze dann wieder neu zu erlernen. Ja. Und dann ist halt eben die Frage, wie man das macht, ob man dann wirklich tatsächlich quasi vielleicht auch mit irgendwelchen kleinen Quickfixes vielleicht die Pose dann noch retten oder wieder optimal erstellen kann oder ob man dann wirklich schauen muss, dass man komplett alles abschüttelt, vergisst mehr oder weniger, was man so weiß, um da wieder dann quasi die Pose neu von null aufbauen zu lernen.
Ja, voll. Würdest du sagen, hat die Ima mich noch gefragt, ob ich die Frage mit reinnehmen kann? Ich habe sie ein bisschen genötigt, Fragen zu stellen, weil ich glaube, das kennt jeder, der Podcasts aufnimmt. Man wünscht sich ja viele gute Fragen, das ist immer so. Und ich glaube, Posing ist echt ein spezielles Thema. Deswegen, ich war verwundert, dass doch einige reinkamen. Also wir gehen da auch nochmal auf eure Fragen ein, die ihr gestellt habt. Aber Ima hat gefragt, wie sinnvoll ist es denn vielleicht gleich zu Beginn schon, sich einen separaten Coach fürs Posing zu holen, wenn man schon einen Coach hat. Ist das unbedingt notwendig oder sagst du, bis zu einem gewissen Punkt reicht es auch aus, vielleicht bei seinem Coach sich das Posing beibringen zu lassen?
Also aus meiner Sicht kommt es sehr, sehr stark darauf an, welche Ambitionen man selber hat und welche Ansprüche man an das eigene Posing hat. Plus natürlich, wie erfahren der Coach ist, weil ganz einfach, also wenn jemand beispielsweise Bikini-Athletinnen, die bei mir im Team sind, denen kann ich nicht weiterhelfen im Posing, weil ich weder das Bikini-Posing drauf habe, noch anleiten kann, noch da irgendwie ein großes, wirklich sehr, sehr gutes Auge habe, wo es halt dann eben auch viel auf Details und Nuancen ankommt, wo ich dann auch einfach sage, gut, wenn du zu mir kommst, Training, Ernährung, Form und Co. können wir alles richten, aber was das Posing angeht, kann ich dir halt so ein pauschales Feedback geben, gefällt mir nicht, sieht gut aus, sieht nicht so gut aus, aber quasi dann anleiten und wirklich weitergeben, dass man dann die Posen auch verbessert und besser steht, ist dann halt auch mehr so eine Try-and-Error-Geschichte und mehr immer so ein bisschen ein Raten. Und das ist halt bei vielen anderen Coaches, die vielleicht keine, ja, also viele Klassen nicht wissen, nicht kennen oder da einfach nicht so viel Erfahrung drin haben, natürlich dann auch ein Unterschied. Man kann dann vielleicht eben so grundlegende Posen und Co. dann auch wieder aufbauen, aber da sind wir dann genau wieder bei dem Thema, was du vorher angesprochen hast, wenn der Coach dann halt es wahrscheinlich dann auch gar nicht böswillig macht, aber einfach nicht besser weiß und dann so manche Cues, die einfach nicht gibt oder geben kann, worauf man dann achten sollte, fällt es dann einem vielleicht in Zukunft etwas schwerer, dann wieder die Posen alle perfekt, sage ich mal, einzulernen. Und gerade so bei Präsentationsklassen wie eben Bikini, Men's Physique, tendenziell vielleicht auch schon leicht Classic Physique oder so, da wird es dann schon immer wichtiger, dass natürlich das Posing dann sitzt, weil eben da über diese Präsentation, über diese Ausstrahlung noch einmal eine höhere Gewichtung quasi dazukommt, dass da auch alles passt. Aber so um das abzurunden, ich glaube, dass viele gute Coaches, also gerade männliche Coaches auch, gerade die selber Bodybuilder sind, meistens die Bodybuilding-Posen auch schon gut beibringen können. Also das sehe ich auch da im Gym-Umfeld, dass da bei vielen Leuten, ich sehe, dass die gute Arbeit machen. Aber wenn es dann so in andere Klassen rübergeht, also gerade eben Richtung Classic Men's Physik oder den Frauenklassen, weil gerade Women's Physik, Women's Figure und Co., da werden dann halt auch einfach andere Sachen gefordert, und wenn du halt dann nicht eben regelmäßig Posing-Stunden in der Klasse gibst, du kannst dann vielleicht dich noch so immer so ein bisschen dran erinnern, worauf du schaust und was du machst, aber ich merke es selber bei mir, wenn man jede Woche mehrere Posing-Stunden gibt, man wird halt einfach immer auch besser im Unterrichten, weil jede Person dann irgendwie unterschiedliche Cues lernt, man experimentiert dann selber sehr, sehr viel mehr rum, und so findet man dann für jede Person quasi dann immer den optimalen Zugang, dass die dann die Pose auch optimal steht. Also um da jetzt auch nochmal das Ganze zusammenzufassen, weil ich immer gerne abschweife.
Alles gut.
Aus meiner Sicht kommt es einfach darauf an, eben wie gut dein Coach quasi selber schon posen kann, wie gut er die Klasse selber kennt und die Posen in der Klasse kennt und beibringen kann. Und wie, ob quasi der Stil, den dein Coach quasi dir vermittelt, auch deiner ist und quasi du dich darauf einlassen willst. Weil meistens ist es so, dass man ja dann meistens eh so ein Bild hat und so vielleicht ein, zwei Vorbilder, wie man aussehen möchte, wie man posen möchte. Und ich glaube, wenn man sich da einfach an einen guten Posing-Coach wendet, wo man sieht, hey, von dem die Leute posen so, wie ich das gern hätte, dann ist man wahrscheinlich bei dem besser aufgehoben und kann man so einen besseren Grundstein setzen und da direkt einen Coach nehmen, also sind wir auch wieder bei dem Thema. Ich glaube, es reicht dann oft, wenn man einfach mal so initial eben, wenn man weiß, man will auf die Bühne gehen, wenn man weiß, man will sich mit Posing mehr auseinandersetzen, dass man dann eben einen guten Grundstein hat. Dann ist es eh einfach mal selber üben, selber ein immer besseres Körpergefühl aufbauen, eben diese Posen automatisieren, und dann kann man erst eh in weiterer Zukunft an den Details arbeiten.
Ja. Ich denke halt auch, die Arbeit beginnt ja eh erst dann, wenn ich diese eine Stunde vielleicht gemacht wurde oder man ein paar Man nimmt mal an, man bucht ein paar Posing-Stunden, lässt sich das alles erklären, macht das einmal zusammen durch, und dann beginnt ja die Arbeit, ne? Dass man es alleine macht, dass man sich hinsetzt und wirklich sich die ganzen Dinge vielleicht vorher notiert hat, vielleicht auch aufgenommen hat, wie auch immer, und die dann nachmacht und immer wieder wiederholt, weil ohne Training geht halt gar nichts so, weil mit einmal alle zwei Wochen Posing üben ist halt noch nichts gewonnen, und das muss ich dann auch letzte Saison schmerzlichst erfahren, weil ich auch sehr spät angefangen habe, um ehrlich zu sein. 3 Monate vor dem Wettkampf ist ja viel zu spät, um sich damit das erste Mal auseinanderzusetzen. Wie gesagt, Jan hat da alles rausgeholt, glaube ich, was ging. Aber ich weiß, dass da auch noch Luft nach oben ist, jetzt im Vergleich vielleicht zu nächster Saison. Nichtsdestotrotz, wenn du dann erst so spät damit anfängst und dann Routinen etablieren musst, dass du jetzt erst richtig Gas gibst im Posing, wenn du eigentlich schon fast gepiekt bist oder schon in den Zonen bist, körperfetttechnisch, energielevel-technisch, wenn du dann das erst implementieren musst, dann hast du wirklich dein Leben, und es ist umso schwerer, das dann auch in Routinen mit reinzubauen. Und dann irgendwann von einmal am Tag posen zu zweimal am Tag, morgens, abends oder so, da muss man eben seine Routine einfach finden und das fest integrieren, wenn du das Maximum rausholen möchtest. Und das sollte eigentlich immer der Anspruch sein, wenn du 6-7 Monate diätest, ewig lang drauf hin trainierst und eigentlich weißt, dass du es machen musst und dass du da Zeit investieren musst. Und wenn du es dann nicht machst, ich könnte mir das persönlich nicht verzeihen, dann es nicht zumindest probiert zu haben, das Maximum da noch rauszuholen. Genau. Deswegen, Leute, Posing üben, Posing üben, Posing, Posing üben. Unterschätzt das auf keinen Fall. Gut, vielleicht noch eine Frage. Worin unterscheidet sich jetzt so ein bisschen das Posing zwischen, weil ich glaube, gerade in den Männerklassen, so Bodybuilding, Athletik, Classic Physik, ich meine, die Posen sind ja oft doch sehr gleich, so in der Basis, so Front Double Biceps, Back Double Biceps, so die Side Posen. Wo sind da vielleicht so Nuancen, wo man sagt, da kommt es vielleicht in der Klasse ein bisschen mehr darauf an? Wo unterscheidet sich das?
Ja, also wenn man sich da die unterschiedlichen, also generell, wenn man so sich die Klassen vergleicht, würde ich primär immer vom Verband ins Regelwerk einfach mal reinschauen, weil es tatsächlich aus meiner Sicht der Trend halt immer mehr auch dazu geht, dass eigentlich ja, die Klassen rein, was so die Bewertungskriterien angeht, gar nicht mehr so krass unterscheiden. Also zum Beispiel in einer Classic Physik oder in einer Men's Physik gewinnt gefühlt in letzter Zeit auch immer der muskulöseste und der mit dem besten
Härteste.
Conditioning, genau. Natürlich da dann nicht übertrieben, wobei es halt die Frage, was übertrieben ist, weil man ja eh auch dann so ein Gewichtslimit hat. Das heißt, meistens kann man da gar nicht übertrieben muskulös dann sein in
Ich
dieser
erinnere
Klasse.
mich nur an den Benny Kraft, ne? Der ist, glaube ich, das Paradebeispiel für, wie man seine Klasse beim ersten Wettkampf zumindest verfehlen kann. So, no offense, ist ja völlig passiert halt. Der ist ja ein übelst krasser Athlet, hat man ja auch gesehen jetzt im Gesamtsiegerstechen gegen Daniel Kubik, das war insane. Aber in der Men's Physik hat der einfach nichts zu suchen, so obviously. So, und klar, Muskelmasse und Definition ist das eine, aber wenn du halt gar nicht reinpasst, ist das natürlich auch Kacke.
Ja, genau. Plus, also ich meine, eben ganz am Anfang, wenn man da vielleicht noch gar nicht weiß oder sehr unsicher ist, in welche Klasse man am besten reinpasst, dann halt seinen Coach fragen
Voll.
oder halt generell einfach Leute, die sich auskennen, mal fragen und sich da einfach auch eine Meinung reinholen, weil das kann passieren. Also beispielsweise 2020, der Mitch Jarvis aus
Ja,
England,
kenne
der wollte ja auch ursprünglich in der Men's Physik starten und jetzt hat er letztes Jahr die UKDFBA Profis gewonnen und ist, glaube ich, bei der WM bei den Profis Zweiter oder sowas geworden im Bodybuilding. Also wäre halt auch sehr komisch gewesen, wenn der plötzlich in der Men's Physik steht mit.
halt dieses chronische auf sich ein bisschen unterschätzen, glaube ich, weil Men's Physik, ich will das jetzt nicht abwerten. Manche Leute sind geboren für die Men's Physik, da passt das super. Aber wenn du halt ein massiver Bodybuilder bist mit fetten Beinen, mit guten Glutes, alles stimmt, stimmig ist, auch im Verhältnis Ober- zu Unterkörper, ja, sorry, aber dann musst du ins Bodybuilding gehen, ne?
Genau, eben was dann noch sein könnte, eventuell, wenn du einfach leichter bist, dann wäre die Athletik auch noch eine Option, weil dann ja die Posen sehr, sehr gleich sind, nur der Unterschied halt einfach ist, dass dann eben ein Weight Limit gibt für, beziehungsweise relativ zu deiner Körpergröße, plus halt in manchen Verbänden gibt es ja auch das Classic Bodybuilding, was mehr oder weniger auch das gleiche ist wie bei der Athletik, nur dass man dann vielleicht auch noch so eine klassische Pose mit dabei hat. Aber der Unterschied vom Posing von den einzelnen Klassen, beziehungsweise von den Klassen, ist natürlich generell einfach so, wo das Hauptaugenmerk drauf gelegt wird. Also vielleicht werden einfach wird das Conditioning mehr gewichtet als die Muskelmasse. Bei manchen Klassen wird vielleicht eben das Posing mehr gewichtet als eben dann das Conditioning und und. Deswegen da so immer so ein bisschen in den Regelwerk nachlesen. Gerade die GmbF versucht das auch mit Zahlen wirklich objektiv hinzuschreiben. Also da funktioniert das aus meiner Sicht aus der Praxis nicht ganz so, wie sie es probieren, aber sie versuchen es zumindest. Plus, wo sich dann halt die Posen so ein bisschen unterscheiden, ist halt so den Stil, den man in der Klasse sehen will. Und wenn man sich da dann immer so die Vorjahressieger ansieht, glaube ich, bekommt man schon so ein gutes Gefühl, wie der Look vom Körper sein sollte und wo dann das Posing sein sollte. Also, dass beispielsweise in der Men's Physik das Posing dann wahrscheinlich eher lockerer, eher cooler sein sollte. Da dann natürlich so kleine Unterschiede wie, dass man einen Doppelbizeps nur mit offenen Händen steht, anstatt mit einer Faust, wie es beim Bodybuilding der Fall ist, aber eben das steht auch im Regelwerk drinnen. Plus dann so der Unterschied zwischen Classic und Bodybuilding ist halt auch sehr, sehr fließend. Dann natürlich primär einmal die Hose, plus dass in der Classic eigentlich weniger Posen geben sollte oder eigentlich weniger Posen gibt, ist bei der GmbF auch immer interessant, warum dann trotzdem die Lat-Spread-Posen angesagt werden. auch wenn sie nicht im Regelwerk stehen. Aber ist halt so, plus dass da halt noch diese eine klassische Pose mitgibt. Plus, was aus meiner Sicht aber da wichtig ist, beispielsweise in der Classic, dass man hier und da, also einerseits natürlich einmal diese klassische Linien mitbringt, also dominanter Oberkörper, eher nicht so dominanter Unterkörper, da vor allem mit einem sehr, sehr starken Schultergürtel, wenn möglich, und starken Rücken. Und dass man da die Posen auch dementsprechend klassischer steht, sprich vielleicht eher so mit einem leichten Hüftversatz, eher schaut, dass die Taille möglichst schmal ist, dass man da auch weniger auf diesen X-Frame geht, wo man als Bodybuilder wirklich stark drauf schaut, sondern mehr auf so eine S-Kurve, damit das Ganze einfach so ein bisschen ja, ästhetischer auch wirkt, damit man da auch wirklich diesen Stil der Klasse, sage ich mal, mitbringt, weil schlussendlich kann man aus meiner Sicht auch immer so ja, das interpretieren, dass die Judges eigentlich sagen, welche der Personen, die ich gerade bewerte, repräsentiert die Klasse am besten, eben als Gesamtbild mit der Mischung aus eben Muskelmasse, Härte, Posing, Proportion, Symmetrie und Co. Und die kommt dann einfach auf Platz 1.
Das Gesamtpaket, wie so oft, ne?
Genau.
Gut, ich würde sagen, wir sind soweit mit den generellen Themen durch. Ich würde sagen, wir gucken noch mal kurz auf die Zuschauerfragen, die noch reingekommen sind. Vielleicht noch eine Frage von mir. Wie wichtig findest du es, die Daumen in die Fäuste zu machen bei allen Posen oder den Daumen nicht abstehen zu lassen? Weil zum Beispiel bei der Side Triceps oder auch bei den Front- und Back Double Posen ist es mir immer passiert, dass ich den Daumen nicht reingenommen habe. Ist das jetzt ein Dealbreaker oder sagst du, ich meine, gut, das ist eine Kleinigkeit, auf die man eigentlich achten kann, wenn man dran denkt. Wie schlimm findest du das? Weil im Endeffekt tut es ja der eigentlichen Pose keinen Abbruch. Du zeigst ja trotzdem die Muskelgruppen mehr oder weniger gleich. Aber es ist so ähnlich wie mit vielleicht Kompaktheit, Lücke möglichst vermeiden, irgendwo zwischen Arm und Oberkörper, ist so ähnlich, ne?
Ja,
Irgendwo.
also ich glaube, dass grundsätzlich auch beim Judging und Co. jetzt nicht so stark ins Gewicht fallen wird, weil da eben die Personen eher auf deinen Körper und nicht auf deine Daumen schauen werden. Da kommt es halt immer darauf an, wie schlimm das Ganze quasi ist, weil wenn es halt wirklich ablenkt und die Leute plötzlich im Publikum Angst haben, dass du den Daumen gebrochen hast, weil der plötzlich so komisch absteht in allen Posen, dann lenkt das natürlich wieder von der Physik ab. Also dann würde ich schon sagen, schau, dass man das irgendwie quasi versteckt, kaschiert, aber meistens eben, das hast du es eh gesagt, ist es halt einfach ein kleines Detail, was dann wahrscheinlich eh gar nicht auffällt. Wo es dann einfach auffallen wird, wird es halt im Nachhinein sein, im Video, auf Bildern und Co., wo man sich dann eben ein bisschen drüber ärgern und denkt so, hätte ich den Daumen lieber drinnen lassen, dann könnte ich 5 Bilder mehr auf Instagram posten, weil ansonsten, wenn ich das draufstelle, dann muss ich immer auf den Daumen schauen.
Ey, Daumen einfach photoshoppen. Einfach auslöschen. So. Oh Mann, ey. Gut. Dann gehen wir rein. Und zwar die erste Frage. Unsere Top 3 Posing Cues. Klassenunabhängig. Aber vielleicht beschränken wir uns mal aufs Bodybuilding. Denke ich mal, ist ja unser Steckenpferd auch irgendwo. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt so viel zu beitragen kann. Aber ja, was ich halt wirklich gelernt habe, ist so bei der Side Chest wirklich das Knie schön in die, das meine ich jetzt auch ein Basic, so klar musst du machen, das Knie in die Innenseite des vorderen Oberschenkels drücken, den Hamstring nicht festmachen, sondern eher locker lassen, dass er schön voluminös wirkt. Das zum einen und dann vielleicht auch zum anderen, wie wir auch vorhin gesagt haben, ne, sich im Schultergürtel dann doch eher breit aufstellen, nicht schmal wirken, die Schulter so leicht nach vorne nehmen, ist, denke ich, bis zu einem gewissen Maß auf jeden Fall sinnvoll. Ja, und als drittes, spann den Shit einfach an. So, du musst einfach dich festmachen. Wenn du irgendwo die Spannung verlierst, sieht das halt scheiße aus. So, und dann wirst du immer, wenn du die Glutes nicht festmachst, nicht so conditioned aussehen. Klar, der Judge hat vielleicht vorher auch mal einen Blick auf dich geworfen und hat gesehen, dass die Glutes fettfrei sind. Aber wenn du es nicht immer und immer wieder zeigst, dann kann das auch mal in Vergessenheit geraten. Dann landet halt der Blick vielleicht bei jemand, der halt krasser aussieht, der conditioneder aussieht und der es halt hinkriegt, alles anzusteuern. Und vielleicht noch als letztes, auch basic mehr oder weniger, aber auch eins der wichtigsten Dinge, lernen die Posen halt lange zu stehen. So, wenn du kein Stamina hast, keine Ausdauer hast während dem Posen, hast du verloren, so, weil du musst wissen, die können dich da auch mal 15 Sekunden, auch mal 20 Sekunden die Pose stehen lassen im Worst Case. Wird in der Regel nicht passieren, weil die schon natürlich ihren Wettkampf durchkriegen wollen, ne, auch viele Posen sehen möchten. Aber ja, wenn du 3, 4 Mal einen Callout kriegst nach vorne, dann musst du das abliefern können.
Ja, also ich würde sagen, ich glaube, so aus meiner Sicht die wichtigsten oder 3 Cues, weil die wichtigsten ist halt immer auf die Person bezogen, ist einerseits für die Frontposen wirklich die Beine in den Boden reinschrauben, dass man da wirklich schön die Knie nach außen dreht, dass darüber einerseits eben der laterale Anteil vom Quadrizeps schön außen landet, dass man da einfach einen schönen Quad-Sweep, einen schönen Schwung herzeigt, plus dass darüber halt auch schon eine gewisse Grundspannung auf den Quads da ist, damit ich dann da eben tendenziell nur noch etwas lockerer reinflexen muss, damit ich alle Details rausbekomme. Dann, was ich auch merke, ist eine ganz, ganz wichtige Cue ist einfach Chest-Up groß machen, weil eben viele Personen einfach dazu tendieren, sich klein zu machen auf der Bühne, das ist eigentlich in so gut wie allen Posen, dass man wirklich immer schaut, dass man so groß und breit wie möglich wirkt. Plus die letzte Cue, was wird mir dann noch einfallen, ist wahrscheinlich auch sowas, wie du vorher gesagt hast, so in den Side-Posen, sprich Side-Chest, Side-Triceps, eben mit der Beinstellung, dass man da eben schaut, dass man da den Hamstring möglichst schön rausbekommt. Und genau, da einfach immer schauen, also man merkt, ich bin da vielleicht so ein bisschen unterkörperfokussiert, weil aus meiner Sicht das immer wichtig ist, dass halt ein solides Fundament da ist, worauf ich dann eine schöne Pose auch aufbauen kann. Und eben, wenn ich schon unten immer wackelig dastehe und nicht ganz so eine Spannung aufbauen kann, dann wird halt das, was oben, was ich drauf setze, auf jeden Fall dann auch nicht so gut aussehen.
Ja, generell halt auch immer vielleicht von unten nach oben aufbauen, ne? So basic, ne? Immer erst die Beine, die Glutes festmachen, auch kurz vielleicht checken, ist da alles wirklich angespannt? Und dann halt den Oberkörper, so, das ist auch so ein Basic-Ding, denke ich, was jeder mitnehmen kann. Gut, dann eine Frage zum Klamotten, sage ich mal, zu der Klamotte, die man als Mann trägt, und zwar zum Posing-Trunk. Welche Farbe ist da so dein Favorit, beziehungsweise was gibt es da Unterschiede? Sollte man vielleicht eher einen schwarzen, vielleicht eher schlicht, oder sollte man ganz knallig gehen, dass man raussticht? Was ist so da dein Go-To? Was gibst du deinen Athleten mit?
Also was ich meinen AthletInnen da sage, ist, dass sie gerade bei Männern bei den Posing-Trunks, Posing-Slips nichts nehmen, was irgendwie ja zu knapp eigentlich fast sogar ist. Also einerseits muss immer wirklich regelkonform sein, das heißt da immer schauen, dass hinten genug Stoff ist für den jeweiligen Verband, dass vorne und auf der Seite genug Stoff ist und da halt auch auf irgendwas wählen, was nicht zu sehr ablenkt, weil es gibt da aus meiner Sicht, was auch so ein bisschen mittlerweile in Europa Trend eingefunden hat, so ein paar Modelle von einem gewissen Hersteller, wo zwar dann vielleicht mehr Haut gezeigt wird, aber wo man sich dann die Pistolen irgendwie nicht so geil, also nicht so schön oder nicht so gerne ansieht, weil man dann halt denkt, das ist halt mehr ein Tanga als halt wirklich so ein Posing-Slip. Und das lenkt dann halt natürlich einfach von der Physik ab. Das muss man sagen. Das ist das so wie mit den Daumen, dann schaut man halt eher auf die Hose als auch wirklich auf die Physik und das sollte halt nicht das Ziel sein. Ansonsten zur Farbe selber würde ich immer sagen, man soll einfach das nehmen, wo man sich selber am wohlsten fühlt, womit man sich am besten ja, identifizieren kann, beziehungsweise was einem am besten gefällt, weil es ist halt enorm wichtig, dass wenn man schon wenig Stoff anhat, dass der Stoff einem auch gefällt, dass man sich darin wohlfühlt, damit man das eben dann auch gut ausstrahlen kann. Weil eben, wenn du dich unwohl fühlst, wenn du sagst, die Farbe, du gefällst dir damit selber eigentlich gar nicht so wirklich, dann wirst du das wohl oder übel auch irgendwie auf der Bühne ausstrahlen. Und das ist natürlich nicht das Ziel aus meiner Sicht. Eben, weil du es gesagt hast, schwarz ist halt immer ein Safe Call, ist halt schlicht solide, damit glaube ich, macht man nie was falsch. Ich bin tatsächlich mehr ein Fan von so knalligeren Sachen, einfach weil einfach eben schwarz sehr, sehr gängig ist, man vielleicht auch nochmal so ein bisschen heraussticht und dann einerseits eben im Lineup auf Fotos und Co. einfach mal schon ein bisschen raussticht, plus natürlich auch bei den Judges, wenn quasi alle schwarz sind und du bist der eine, der halt einfach dann einen Babyblauen anhat, dann schaut man natürlich dann öfters vielleicht einfach zu dir rüber. Bewusst oder unbewusst, weil das halt irgendwie besonders ist im Gegensatz zu den anderen.
Gerade wenn das Teilnehmerfeld dementsprechend groß ist und du vielleicht jetzt, klingt jetzt böse, aber jetzt nicht in den, man sieht ja in der Regel, dass die sind die Top 5. So, wenn du 15 Athleten hast, siehst du eigentlich auf den ersten Blick schon diesen Top. So, da die kommen ins Finale. Und wenn du dann so gerade in der Grenze bist vielleicht und die sich noch 5 andere angucken müssen, wer kommt noch mit rein, dann hast du vielleicht auch da einen kurzen Vorteil, wenn du dann eben einen Posing-Slip hast, der so ein bisschen aus der Reihe fällt. Ne?
Genau, also da muss man halt sagen, umso mehr Blicke man auf sich zieht, natürlich im besten Fall immer im positiven Sinne, desto besser, weil umso mehr, umso länger die Judges auf dich schauen, desto weniger Zeit haben sie, die anderen zu bewerten und desto höher wirst du natürlich dann im Bestfall gewertet.
Ja, sehr, sehr cool. Dann haben wir noch die Frage, vielleicht auch ein bisschen plakativ, aber wer ist der aktuell beste deutsche Athlet im Posing? Beziehungsweise, welche Athleten kennst du, die so richtig gut sind, vielleicht?
Das ist eine gute Frage.
Also mir wird jetzt zum Beispiel ja auch, ich meine, Daniel einfallen, so instant, so der weiß sich halt zu präsentieren, der ist einfach ein Ausnahmeathlet und weiß das auch in Szene zu setzen. So als ich den jetzt im Frühjahr gesehen habe live, das ist schon... Sehr, sehr stabil, ne?
Dankeschön, weil der Daniel war ja bei mir im Coaching. Also weiß ich gern zu, also hört man natürlich gerne, dass man sieht, dass das auch dementsprechend präsentiert wird. Also der Daniel wird mir auch natürlich einfallen, weil der, also auch wenn er schon viel Erfahrung hatte, also er hat 2016 und 17 ja auch schon gestartet und jetzt eben 2022 wieder, dass der trotz Bühnenerfahrung, trotz eben selber Coaching und Co. sich da auch nochmal jemanden zur Seite geholt hat, um da wirklich alles zu optimieren und eben einfach auch ein externes Auge zu bekommen. Und ich finde, das hat sich auf alle Fälle ausgezahlt, weil, wie du sagst, so die Ausstrahlung plus halt die einzelnen Posen steht halt auch tipptopp. Das muss man schon sagen. Wem ich noch nicht live auf der Bühne gesehen habe, aber was ich so weiß, wer sich normalerweise gut präsentiert, ist auch der Jens Padron. Keine Ahnung, ob der dir etwas sagt. Der wird auch jetzt dann das Wochenende gegen einen Daniel starten. Also ich glaube, das wird ein gutes Battle auf jeden Fall werden. Einfach weil ich auch weiß, dass er sich also viel Wert aufs Posing legt und einfach viele Posen schön stehen kann. Er ist auf jeden Fall noch zu erwähnen. Dann wer auch eine enorme Ausstrahlung gehabt hat, war der Justin. Der war auch auf der GmbF, also einerseits natürlich über seine reine Muskelmasse und Co. schon mal sehr, sehr beeindruckend, über seine Linie, weil er auch so einen sehr eigenen Körperbau, sage ich mal, hat. So sehr, sehr lange Beine, einen sehr eher kürzeren, aber sehr wuchtigen Oberkörper, plus das eben in Kombination mit den klassischen Posing, mit schönen Bewegungen, auch sehr, sehr top. Mit Patrick, wie die jetzt letzte Woche da waren, habe ich auch eine Posingstunde machen dürfen. Da haben wir jetzt auch noch so seine schwächsten, unter Anführungszeichen, Posen. Also noch, die ja noch nicht, aus meiner Sicht, noch nicht so optimal gestanden, ist auch angepasst. Also ich glaube, wenn er das Paket, was er mir so gezeigt hat, auch auf die Bühne stellen kann, gehört natürlich der Patrick auch dazu. Plus es gibt da sicherlich jetzt noch viele, viele andere Personen, die man so ein bisschen vergessen hat. Also ich meine, man merkt schon, wir haben jetzt viele einfach angesprochen, die halt auch Social-Media-technisch gerade aktiv sind oder gerade halt Wettkämpfe machen. Ne? Genau. Aber auf der Bühne gibt es dann immer wieder Leute, die halt dann einfach herausstechen. Also der Nico zum Beispiel vom Team Troja ist auch jemand, der mir jetzt einfallen wird, der sich auch sehr, sehr schön bewegen kann. Ich glaube, also wenn man da so brainstormt, gibt es da sehr, sehr viele und ich glaube, den besten Poser ist immer schwer zu sagen, weil ist halt die Frage immer, wie man das natürlich auch definiert. Den besten Poser insgesamt aus meiner Sicht ist einfach der Ruff Dieselgaard. Ist zwar kein Deutscher, ist auch kein Natural-Bodybuilder, aber der setzt gerade aus meiner Sicht die Maßstäbe, was Posing angeht.
Urs ja auch, ne? Also Urs
genau.
Ist vielleicht noch nicht, er hat auch noch ein bisschen Zeit, aber die beiden insane. Also das ist super schön anzugucken einfach. Ich meine, Urs hat jetzt ja auch eine ganze Generation geprägt mit seinem X, ne? Also von daher hat Einfluss so. Gerade die Classic Physik, da guckt man natürlich besonders gerne hin. Ne?
Genau, das freut mich halt auch wirklich zu sehen, dass jetzt auch bei den großen Bodybuildern, sage ich mal, in der Classic halt oder generell im Bodybuilding halt immer mehr Fokus und Wert aufs Posing gelegt wird, weil das muss man sagen, das ist halt einfach in den letzten Jahren etwas untergegangen und jetzt über die Classic findet das eigentlich wieder so ein bisschen Einfluss, beziehungsweise merkt man halt wieder, was man darüber noch alles rausholen kann.
Ja, voll. Da habe ich mir sogar auch noch notiert gehabt, woran du glaubst, warum du glaubst, dass es in der IFBB so schwach, was halt die Präsentation angeht, weil ich glaube halt gerade dort kommt es ja eigentlich auf die Nuancen dann im Endeffekt an. Da sind ja die Besten der Besten, natürlich, wie gesagt, enhanced, logisch, aber wenn man schon so ein Risiken eingeht, schon sich dazu entscheidet, da oben mitspielen zu wollen und dann halt nicht richtig sich präsentiert, gerade im Open Bodybuilding, finde ich echt schwierig so zum Teil das dann zu sehen.
Ja, also ich finde halt, also ich finde es tatsächlich auch einfach nicht verständlich, weil da reden wir dann halt meistens auch von Leuten, die davon leben, die eigentlich genau nur das machen, die halt für Training und halt ein bisschen präsent sein dann bezahlt werden und da einfach aus meiner Sicht das machen müssen. Ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass halt die durch ihre schiere Muskelmasse da viele Leute einfach sagen, gut, spann halt irgendwie an, schaut schon arg aus und das war's und dass da einfach gar nicht mehr so auf die Details geachtet wird. Aber ich glaube eben, wenn man da eben dann einfach da noch alles rausholt, dann ist man halt auch wirklich einer von den Top 5 Bodybuildern dann auf der Welt eigentlich.
Ja, voll. Gut, wir sind gleich durch. Jetzt vielleicht noch ein, zwei Fragen, ganz kurz und knackig. Haben wir vielleicht auch schon drüber geredet, Relevanz von Posing in der Off-Season ist bestimmt jetzt nicht so relevant wie in der Season, weil du hast ja trotzdem 7 Monate Zeit, um es nochmal zu perfektionieren. Aber man sollte sich trotzdem ab und zu mal ja, aufnehmen, gucken, wie sehen die Posen aus, hat man es noch drin, denke ich, ist nie zu vernachlässigen oder sollte man definitiv mal machen. Ja,
Genau, also würde
ab
ich
und
auch
zu.
sagen, also einfach dann zumindest, wenn man, also regelmäßig ist halt die Frage, wie oft man seinen Progress optisch festhalten möchte, also da zumindest vielleicht einmal die Woche oder zumindest einmal im Monat oder sowas, da alles weiter durchmacht, einfach damit man nicht einrostet und quasi da wirklich auch im Flow bleibt, weil es ansonsten muss man halt am Anfang wieder viel Energie rein investieren, dass man sich dann vielleicht irgendwie darüber ersparen kann.
Genau. Vor allem eben bei den Progress-Shots vielleicht, die du biwöchentlich machst oder
Ja,
so,
genau.
boost ja eh Posen. Gut, die letzten zwei Fragen, vielleicht auch nochmal off-topic ein bisschen. Wie gestalten sich eure Warm-up-Sets bei Compounds? Vielleicht ganz kurz und knackig, Thema soll ja heute Posing sein.
Ja, genau.
Wie handhabst du das?
Genau. Gewicht, Satz für Satz in die Höhe, Wiederholungen, Satz für Satz runter. Am Ende eigentlich nur noch fast Singles, Doubles, Triples. Also wenn ich beispielsweise heute an die Hex-Squat rangehe, wärme ich mich das erste Mal auf mit einer Scheibe, mache meine 15 Reps, 2 Scheiben, 10 Reps, 3 Scheiben, 10 Reps, 4 Scheiben, 5 Reps, 4,5, 2 Reps, 5 Scheiben, 1 Rep, 5,5 Scheiben, 1 Rep und dann geht es mir dann an den Arbeitssatz mit irgendwie so zwischen 5 bis 6 Plates mit dann hoffentlich 8, 7 bis 11 Wiederholungen.
Genau so. Also immer mit der Übung aufwärmen und immer langsam rantasten. Ne? Niemals bis ans Muskelversagen gehen oder intensiv hart reingehen bei den Aufwärmsätzen. Wir wollen ja die Kraft, die Energie für den Arbeitssatz aufsparen. So, dann die sinnvollsten Subs. Ist noch eine Frage reingekommen. Ich glaube, das ist jetzt wirklich basic, basic. Kreatin, Eiweißpulver, vielleicht ein paar Health Subs und that's it. Ne? Also selbst als Student, solange du dich ausgewogen ernährst, Kreatin, the way to go, auch wenn es mittlerweile eigentlich weißes Gold ist.
Genau, also würde ich auch sagen, einfach Kreatin, das ist halt das, was du preis-leistungstechnisch dann das Beste kriegst. Plus halt, falls wirklich das Protein finanziell ein Problem ist, dann tendenziell eher auch noch Proteinpulver. Und damit den Rest ist halt immer so, sag ich mal, Luxus, was, wenn die Kasse knapp ist, man sich nicht unbedingt gönnen muss, aber es natürlich Benefits haben kann.
Genau, Pump-Booster etc., vielleicht sowas, ne? Spaßsachen. Top, damit sind wir durch. Gute Stunde ist es geworden mit kleiner Unterbrechung. Ja, ich will dich auch nicht länger aufhalten. Du hast heute, wie gesagt, noch ein bisschen was vor dir. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und vielleicht mal noch zum Abschluss, wo kann man dich finden? Social Media technisch, Posing technisch, wo ich ein bisschen Werbung mache.
Genau, also grundsätzlich, wenn man nach Coach Alexander Krump sucht, findet man mich überall. Also jeder Channel heißt eigentlich so, auf Instagram bin ich da am aktivsten, da kann man mich auch am einfachsten erreichen. Dann eben die Website ist auch coachalexanderkrump.at, YouTube-Channel Coach Alexander Krump Podcast, Coach Alexander Krump Podcast. Also das wird sich jetzt über alles so, was sonst noch vielleicht irgendwo da rumfliegt, findet man mich darunter.
Yes. Also, schaut vorbei, supportet den jungen Herren, so alt ist er noch nicht. Und ja, dann freue ich mich vielleicht auf eine zweite Episode irgendwann in der Zukunft. Würde mich sehr, sehr freuen. War sehr cool.
Yes, vielen,
Also.
vielen Dank nochmal, dass ich dabei sein durfte. War auf jeden Fall ein sehr entspannter Talk.
Ja.
Da jetzt im zweiten Raum ein sehr heißer Talk, muss man auch sagen.
Muss man sagen.
Aber eben, ich freue mich auch auf jeden Fall aufs nächste Mal.
Super. Also Leute, ciao, ciao, macht's gut.
Der
Das war die heutige Folge des Growing by the Day Podcasts. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne bei Spotify eine 5-Sterne-Bewertung da oder schreibt mir einfach euer Feedback per Instagram. Bei Instagram könnt ihr auch immer wieder vorbeigucken. Dort rufe ich regelmäßig zu Fragerunden auf bezüglich des Podcasts, wo ihr euch dann auch gerne beteiligen könnt und wir auf eure Fragen, Anliegen oder Themenvorschläge eingehen können. Ansonsten würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder am Start seid und hier zuhört. Und ja, ich freue mich auf ein Wiederhören. Ich hoffe, ihr auch. Euer Julian. Ciao, ciao.